Guten Abend, Harry. Ja. Ich sehe es zwar nicht, aber ich glaube, nehme ich mal an, dass ihr da seid. Also von diesen Geschehnissen zu hören, von diesen Ereignissen von Schmähung und Verfolgung und Folterung bis hin zum Tod, grausamster Diskriminierung durch den Staat selbst, wirkt auf mich demütigend. Nicht im Sinne von, ach, wie demütig bin ich, sondern im Sinne von beschämend. Wenn ich auf meinen eigenen Lebensalltag schaue und mir überlege, welche Verfolgung erlebe ich denn? Wenn ich manchmal aufgrund meines Glaubens allein an Christus, solus Christus, gemobbt werde oder verfolgt werde. Kennt ihr das Gefühl? Ich will euch erzählen von einer Begebenheit, die ich erlebt habe. Vielleicht kann man das Licht wirklich etwas dimmen, weil ich euch so gut wie gar nicht sehe. Perfekt. Ah, super. Dankeschön. Ihr seid wirklich da. Vor einigen Monaten fuhr ich mit meiner Kollegin mit dem ICE nach Hause, nachdem unser Dienst zu Ende war, von Paris nach Mannheim. Und wir kannten uns von einigen Gesprächen über alles Mögliche. Und auf so einer langen Zugfahrt ergeben sich Gespräche und ergeben sich alle möglichen Themen und wir sprachen über Gott und die Welt und wir kamen eigentlich nur so peripher auf den Glauben zu sprechen. Ich kannte ihre Einstellung etwas und ihren Glauben an etwas Übernatürliches, an Gott. Sie trug immer Buddha-Bändchen, hatte lange Zeit in Indien verbracht und Meditation war ihr ein sehr, sehr großes Anliegen. Hat sie ganz fleißig gemacht und also diese innere Balance, diese innere Ausgeglichenheit war wichtig. Und aber auch Jesus hatte einen Softspot in ihrem Herz. Aber eben nicht Christus allein, Solus Christus, sondern man könnte vielleicht sagen Multichristus. Ja, die Lateiner unter euch werden mir meinen Unsinn vergeben, grammatikalisch. Ich hatte kein Latein. Aber Christus war einer von mehreren in ihrem Herzen. Daneben gab es noch viele andere Buddhas und viele andere Götter und viele andere Möglichkeiten, sich Gott zu nähern. Und sie sagte einmal, sie würde zum Beispiel nie ihrem Kind den Namen Jesus geben. Warum? Weil Jesus doch irgendwie so heilig ist und sie liebt Jesus doch. Und wie das in so lateinamerikanischen Ländern üblich ist, dass man sein Kind Jesus nennt, käme bei ihr nicht in die Tüte, käme nicht in Frage. Und so unterhielten wir uns und als dann und so der Gesprächsstoff ausging, zog ich ein Buch, das ich zu der Zeit gerade las, aus meiner Tasche. Stop asking Jesus into your heart, how to know for sure how to be saved. Wie ich sicher wissen kann, dass ich gerettet bin. Und ich leg das Buch so vor mich hin und fange an zu lesen oder las dann weiter. Und sie hatte auch ihr Buch vor sich über innere Ausgeglichenheit oder was auch immer, inneren Seelenfrieden. Und natürlich kam dann die Frage, so what are you reading? Und wir kamen wieder ins Gespräch, wie ihr euch vorstellen könnt. Ich habe dann so einfühlsam und so vorsichtig und mitfühlend wie möglich erzählt und ihr versucht, Jesus näher zu bringen, so gut das eben ein rationaler Typ wie ich kann. Und sie schaute mich dann schräg an und sagte, what? Jesus in dein Herz bitten? Sicher sein, dass ich gerettet sein kann? Are you crazy? Jesus, der einzige Weg zu Gott? So are you saying not everyone goes to heaven? Christus alleine, keine anderen Götter neben mir. Und wir kamen darauf zu sprechen, dass Christus sagt, warum nennt ihr mich Herr, Herr, aber tut nicht, was ich euch sage? Und dass wir nicht auf der einen Seite sagen können, Jesus, ich liebe dich und du bist in meinem Herzen, aber gleichzeitig sagen, was du da erzählst, das lasse ich nicht an mich ran. Das glaube ich nicht, das kann ich nicht annehmen. Das ist Heuchelei oder im besten Fall vielleicht Schizophrenie. Aber echtes Nachfolgen und Jesus lieben sieht anders aus. Und wir kamen nicht weiter. Ich biss bei ihr auf Granit. Sie verschränkte die Arme, Augenbrauen hochgezogen und der Abstand wurde immer größer. Die Temperatur sank ab. Und ich saß ihr gegenüber. Und ich fühlte mich ehrlich gesagt wie ein Vollidiot. Ich stellte dann fest, dass so eine Zugfahrt von 3 Stunden doch sehr, sehr lange sein kann. Alle meine Argumente dass Jesus Christus auch heute noch erlebbar sein kann und erlebbar ist und was wir historisch über ihn wissen und. So wollte sie nicht an sich ranlassen. Sie wollte das nicht hören. Ich fühlte mich einfach abgelehnt, saß dann da, wie so irgendjemand, der einen an der Waffel hat, so ein Fundi, so ein Spießer, der glaubt, dass man nur durch Jesus zu Gott kommen kann. Und dieses Erlebnis ist vielleicht ein bisschen näher an der Lebenswirklichkeit dran, die du und ich erleben, zumindest an meiner Lebenswirklichkeit, im Vergleich zu dem, was unsere Geschwister im Jemen, in Ägypten, in Eritrea etc. erleben, wo Enthauptungen, Entführungen, Folter, Gefängnisstandard sind. Und ich habe diese Geschichte in unserer Minigruppe erzählt und Vince las uns dann den Vers aus Matthäus 5, 11 bis 12 vor. Und da heißt es, da sagt Jesus: Glücklich seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Ich will uns heute zwei Impulse mitgeben. Wenn du Christ bist und egal wie deine Lebenswirklichkeit aussieht, ob du in Ägypten Verfolgung erlebst oder in Mannheim oder wo auch immer, sei nicht überrascht, wenn du Ablehnung und Anfeindung und Verfolgung erlebst. Jesus ermutigt uns, auf das Ziel und auf diese Finishline zu schauen. Wir werden gleich noch einen Vers im Hebräer uns anschauen, wo das deutlich rauskommt. Es ist nicht so, dass Verfolgung und Leid ein Ausnahmephänomen im Leben als Christ ist. Das ist es nicht. In Hebräer 12, 2, und bevor ich das vorlese, einige von euch, der Marc unter anderem, der Silas, ich weiß nicht, ob er hier ist, 5, 6 Jungs haben im Sommer beim Triathlon mitgemacht. Und wenn man sich überlegt, also meine Schwester sagte immer, warum muss man sich das antun? Also wieso? Man kann doch auf der Couch sitzen und Triathlon gucken. Aber warum tut man sich das an? Und wenn man sich dann überlegt, wenn man in einem Wettkampf ist und läuft und es schwitzt und vielleicht tut die Wade weh und oder man fällt vom Rad oder die Kette springt ab, wie es auch bei allen passiert ist oder was auch immer, und man durchläuft diese ganzen Strapazen, aber was es da in dem Moment ankommt, trotz der Schwierigkeiten, ist, das Ziel zu erreichen. Meinetwegen nicht Bestzeit, das muss nicht ein Rekord sein, aber ich will durch das Ziel laufen. Und in Hebräer 12, Vers 2 heißt es: Lasst uns mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und Achtung jetzt, hört zu, der um der vor ihm liegenden Freude willen, die Finishline, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Jesus sah auch die Freude, die vor ihm lag, wenn er das Kreuz und die Schande erduldet. Und es heißt sogar, er achtete die Schande nicht. Er durchlebte diese Strapazen und sagte, ich weiß, da vorne wartet Freude und Lohn auf mich. Und genau das sagt er uns auch zu. Johannes 15, 18 bis 20 sagt er, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, vergesst nicht, dass sie mich vor euch gehasst hat. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch verfolgen. Wir haben die Zusage, nachdem Jesus die große Commission gegeben hat in Matthäus 28, wenn er aufgefahren ist in den Himmel, sagt er in Matthäus 28, 20, ich bin bei euch und ich bin mit euch bis an der Weltende. Und diese Zusage haben wir. Und wenn wir Anfeindung oder Verfolgung erleben, dürfen wir auf Christus schauen, wie es in Hebräer heißt, auf das Ziel, das vor uns liegt. Und ich gebe zu, das, was wir erleben, unsere Anfeindungen, sogenannten Anfeindungen und das Mobbing, das wir erfahren, das ist natürlich also verglichen mit dem Leid, das unsere Geschwister in Eritrea, Ägypten, anderswo erleben, geradezu lächerlich. Wo Christen als Agenten des Westens angesehen werden, in irgendwelchen Containern, in Container gesteckt werden, weil sie gefährlich sind für die Regierung oder Pastoren, gefoltert werden. Das können wir uns eigentlich hier im Westen gar nicht vorstellen. Und wir wissen auch nicht, wie sich bei uns in Europa vielleicht das Klima eines Tages verändert. Ihr kennt sicherlich alle die Anastasiskirche in Santorini, in Griechenland, zumindest vom Bild her. Und ihr seht da auf den Kuppeln die zwei Kreuze. Ist erkennbar durch die Kabel hindurch. Interessanterweise hat kürzlich Nestle und Lidl auf dem griechischen Joghurt aus ihrem Sortiment auf den Joghurtdeckeln, die diese Anastasiskirche abgebildet haben, das Kreuz auf dem Dach der Kirche wegretuschiert. Da seht ihr es nochmal, ohne Kreuz, die gleiche Kirche. Die Produkte sollen einfach religionsneutral gehalten werden. Und gefühlt, ich weiß nicht, wie es euch geht, stellt sich so ein Klima gegen die Fundis, gegen die Christen, die wirklich an den Gott der Bibel glauben, ein. Und wir wissen nicht, inwiefern sich das verändert. Aber egal, was passiert, ob uns das ereilt oder ob wir die Verfolgung in dem Maße erleben wie im Nahen Osten oder anderswo, wir dürfen nicht überrascht sein. Jesus hat das vorausgesagt, wenn wir diese Ablehnung, diese Verfolgung, diese Anfeindung erleben, er hat es auch erlebt. Und wir dürfen auf ihn schauen und auf diesen Lohn blicken. Der zweite Impuls. Bete für deine verfolgten Geschwister. Ich fand das so schön, wie Jesse gesagt hat. Ich begrüße euch heute als Geschwister. Das sind unsere Geschwister, die im Nahen Osten, in Afrika, wo auch immer, leiden unter diesen Regimen und unter diesen Verfolgungen. Natürlich freuen wir uns über den Frieden und über den Luxus der Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit, die wir hier genießen dürfen in Deutschland. Aber gleichzeitig darf uns das nicht einschläfern. Und wir dürfen nicht müde werden, für unsere Geschwister einzustehen. Und nicht nur am 12. November oder Anfang November einmal im Jahr, wenn Open Doors seine Veranstaltung ausruft oder das bei HDH durchgeführt wird, sondern lass uns das tagtäglich, jede Woche im Gebet tragen. Tragen wir uns das auf unsere Gebetskarten, auf unsere Gebetskalender ein. Dass wir diese Geschwister nicht vergessen. In Hebräer 13,3 heißt es, das hat Jesse auch schon vorgelesen, denkt an die Gefangenen, als wärt ihr mitgefangen. Denkt an die Misshandelten. Und die Hoffnung für alle umschreibt das so, kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind. Sorgt für sie wie für euch selbst. Steht den Christen bei, die verhört und misshandelt werden. Leidet mit ihnen, als würden euch die Schläge treffen. Und Paulus sagt in diesem auch schon zitierten Vers in 2. Thessalonicher 3,1-2, betet für uns, damit die Botschaft des Herrn sich rasch ausbreitet, und betet auch, dass wir vor den Gefahren errettet werden, die uns hier von Seiten böser und übelgesinnter Menschen drohen. Und wisst ihr, was mich immer wieder flasht, immer wieder wundert und immer wieder fasziniert? Wenn man Berichte liest auf opendoors.de, auf verfolgtechristen.org, auch in den Mainstream-Medien, N24, Zeit.de, wo auch immer, besonders natürlich auf christlichen Plattformen. Die Christen, die verfolgt werden, unsere Geschwister, die dieses Leid erfahren, was sie am meisten ermutigt und unterstützt und worüber sich am meisten freuen, ist nicht, wow, ihr habt uns einen riesengroßen Scheck geschenkt, jetzt können wir uns ein neues Keyboard für das Lobpreisteam kaufen oder unsere Gemeinde, die zerbombt wurde, wieder aufbauen. Oder hey, vielen Dank für die Riesencontainer mit Lebensmitteln und mit Kleidern und Fahrrädern oder Laptops oder was auch immer. Gar nicht mal das Materielle oder die Entwicklungshilfe, die wir ihnen zukommen lassen. Das sind auch gute Dinge, die sicherlich auch im großen Maß stattfinden. Aber was immer rauskommt, was die Familien am meisten freut, ist diese Gewissheit, dass ihre Geschwister in anderen Ländern sie nicht vergessen haben und im Gebet für sie einstehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht oder was für ein Typ Mensch du bist. Ich bin so ein Typ, ich muss immer aktiv sein. Ich habe immer mehrere Projekte gleichzeitig laufen und ich will immer irgendwas tun. Und wenn ich dann von dieser Not höre, dann tut sich mir was auf, wie ich kann doch nicht nur beten und gut ist, sondern ich will gleich irgendwie aktiv werden und was machen. Aber gleichzeitig ist genau das der Punkt, den Paulus erwähnt. Und in der Vorbereitung fiel mir das so deutlich, fiel es mir wie Schuppen von Augen, dass Paulus immer wieder sagt, ja, Geldsammlung ist gut, ja, für sie einstehen ist gut und Material hinsenden ist gut, aber vor allem betet für die Geschwister. Das ist das, was sie am meisten stützt. Und ich will schließen mit der Geschichte von Said Musa, mit dem Titel, ihr habt uns ermutigt. Es ist eine Familie aus Afghanistan Und Open Doors beschreibt das folgendermaßen, ihr könnt es auch auf der Website nachlesen. Musas Geschichte hat Menschen auf mehrfache Weise bewegt. Der ehemalige Muslim wurde vor 2 Jahren verhaftet. Im Gefängnis misshandelten Wärter und Mitgefangene den damals 46-jährigen Said Musa. Er fühle sich wie ein Schaf unter Wölfen, schrieb er aus dem Gefängnis. Worte der Angst und Verzweiflung von einem Todgeweihten. Open Doors informierte Christen weltweit, sodass rund um den Globus für den sechsfachen Vater gebetet wurde. Nach intensiven diplomatischen Bemühungen kommt im Februar 2011 schließlich die freudige Nachricht, Said Musa ist wieder frei. Die ermutigenden, aufbauenden Briefe verfehlten ihre Wirkung nicht. Nachdem die erste Ermutigungspost von uns vor kurzem überbracht wurde, bedankte sich Musas Frau überglücklich. Ihr habt uns besucht, als mein Mann gefangen war. Und ihr habt uns besucht, als er wieder frei war. Habt vielen Dank dafür. Die Gebete der Geschwister und ihre Briefe haben uns wahrhaft ermutigt. Und auch wenn Said Musa derzeit nicht unter akuter Verfolgung leidet, lassen die Folgen seiner Zeit im Gefängnis weiter auf ihm. Und er bittet um Gebet. Es ist interessant, wie man am Ende eines solchen Berichtes von Open Doors oder verfolgtechristen.org oder anderen Quellen immer eine Liste sieht mit 5, 6 Punkten. Und oft steht einfach nur, betet für, Punkt, 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 betet für, Punkt, 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 betet für, Punkt, Punkt, Punkt. Gemeinde, die ihr in der Freiheit lebt, im Westen lebt, die ihr nicht verfolgt lebt. Ihr könnt uns euren Support zeigen, indem ihr für uns betet und für uns einsteht. Open Doors schreibt, dieses Wissen um die Anteilnahme von Christen auf der ganzen Welt und ihr Gebet hilft zahlreichen Christen in der Verfolgung, die sie erleiden, zu bestehen und ihren Glauben nicht aufzugeben. Und so hilflos oder so beschämt wir uns auch fühlen mögen im Westen, wo wir im Luxus der Religions- und Meinungsfreiheit leben, wir können trotzdem aktiv werden. Wir haben hinten einen Tisch aufgestellt mit sehr viel Material von Open Doors. Und wenn ihr auf opendoors.de geht, werdet ihr jede Menge an Möglichkeiten sehen, wie ihr selber hier aktiv werden könnt, auf ganz einfache Art und Weise, durch alle möglichen Aktionen. Und ich möchte vor allem, also es ist eine sehr lange Liste, die man endlos wahrscheinlich fortführen könnte, aber ich will vor allem den Punkt herausgreifen. Sei nicht überrascht, wenn du Ablehnung, Anfeindung und Verfolgung erfährst und bete für deine verfolgten Geschwister. Amen.